Die Christian Fellowship Church präsentiert Alles, was Jesus gelehrt hat, Teil 9, Predigt von Zach Poonen. Wir setzen unsere Studie fort über alles, was Jesus gelehrt hat. Und wir gründen diese Serie im Gehorsam auf das Gebot Jesu aus Matthäus 28, 20, wo er uns gesagt hat, in alle Nationen zu gehen und Menschen zu lehren, tatsächlich alles zu tun, was Jesus gelehrt hat. Nicht jeden in der Welt, sondern Jünger. Wir müssen das Evangelium predigen, Vergebung der Sünden in der ganzen Welt. Aber wenn es dann um alles geht, was Jesus gelehrt hat, dann sollen wir das den Jüngern beibringen. Es bringt nichts, das weltlichen, unbekehrten Menschen zu sagen, alles, was Jesus gelehrt hat. Zunächst mal müssen sie Jünger werden, Matthäus 28, 19, und dann sollen wir ihnen alles beibringen, sie alles lehren, was ich euch geboten habe. Wenn jemand nicht zunächst einmal ein Jünger wird, dann ist es absolut witzlos, ihm alles zu lehren, was Jesus geboten hat. Das wird nur Kopfwissen sein und er wird kein Interesse haben, das umzusetzen. Es gibt heute haufenweise Christen in Gemeinden, die alles hören, was Jesus gelehrt hat. Sie haben kein Interesse daran, das zu hören, kein Interesse, das umzusetzen. Ihre Leiter tun es nicht, sie tun es nicht. Und das ist nicht, was Jesus hier meint. Die Gemeinde kann stark werden. Eine Gemeinde, die die Pforten der Hölle niemals überwinden kann, niemals, wenn wir zunächst einmal Menschen zu Jüngern machen und sie dann lehren, alles zu tun, nicht die Welt, sondern diese Jünger, das lehren, in alle Dingen Jesus zu folgen, alles, was Jesus geboten hat. Ich glaube, dass Gott kleine Gruppen haben möchte, wie Menschen, wie diesen, die sich in Gemeinden versammeln, in der ganzen Welt, überall. Und das Zeichen dieser neutestamentlichen Gemeinde ist, dass sie alles tun, was Jesus geboten hat. Zum Beispiel, dass sie danach streben, einander zu lieben, wie Christus sie geliebt hat. Dass alle Menschen erkennen, dass sie die Jünger Christi sind. Das ist der Wille Gottes. Und deswegen haben wir uns diese Dinge angeschaut, die Jesus gelehrt hat. Angefangen bei Matthäus 4. Und wir haben uns darauf konzentriert, in den letzten paar Einheiten. Wir schauen uns jetzt Matthäus 4 an und den Vers 19. Wir haben ihn letztes Mal schon teilweise angeschaut in der letzten Folge, wo Jesus sich zu Simon Petrus und Andreas gewandt hat und ihnen gesagt hat, folgt mir nach. Und ich will euch zu Menschenfischern machen. Wir haben uns angeschaut, was das Gebot folgt mir impliziert und bedeutet in unserer letzten Folge. Wir wollen den Rest des Verses jetzt anschauen, was Jesus hier gelehrt hat. Lasst uns langsam lesen. Ich habe den Eindruck, dass viele Christen die Bibel nicht langsam lesen und sie nicht wirklich darüber nachsinnen und das auf sich wirken lassen. Deswegen entgeht ihnen das, was Gott für sie hat. Viel wichtiger, als dass du 50 Mal im Jahr die Bibel durchliest, ist, dass die Bibel durch dich hindurchgeht, einmal im Jahr. Ich möchte nicht ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen werden, im Hinblick darauf, wie oft ich die Bibel gelesen habe oder wie viele Verse der Bibel ich auswendig kann. Ich bin da in keinem Wettstreit mit irgendeinem Menschen, was diese Dinge angeht. Es ist gut, die Bibel oft durchzulesen, und es ist gut, Bibelstellen auswendig zu lernen. Große Teile davon, wenn du so anwenden kannst in deinem Leben, wenn du die Verheißungen beanspruchen und den Geboten gehorchen kannst, sonst ist es wertlos. Es ist nur Kopfwissen, das dich nur aufbläht. Aber viel wichtiger ist es, dass die Bibel durch dich hindurchgeht. Eines der Gebete, die ich selbst gebetet habe und die ich immer noch bete, ist, Herr, bevor ich diese Erde verlasse, hier ist ein gutes Gebet, das ihr auch beten könnt, bevor ich diese Erde verlasse, möchte ich jedem einzelnen Gebot, das du mir gegeben hast, gehorchen. Insbesondere im Neuen Testament. Es gibt viele Gebote an Israel, im Alten Bund, die nicht für mich sind, den Sabbat halten und Lämmeropfer opfern und so weiter. Aber jedes Gebot, das für mich gilt in der Schrift, möchte ich hundertprozentig umsetzen, bevor ich diese Erde verlasse. Und zweitens, bevor ich diese Erde verlasse, möchte ich jede Verheißung, die du gegeben hast im Neuen Testament, für mich beanspruchen. Es gibt Verheißungen an Israel, die für mich uninteressant sind, die will ich nicht beanspruchen. Verheißungen an Abraham, an denen ich kein Interesse habe. Es geht um die Verheißungen, die an mich gerichtet sind, als ein Kind Gottes. Jede einzelne Verheißung im Neuen oder Alten Testament möchte ich beanspruchen, bevor ich diese Erde verlasse. Ist das nicht ein gutes Gebet? Warum soll ich diese Erde verlassen, und bestimmte Stellen der Schrift, der Bibel einfach ignorieren, bestimmte Gebote ignorieren, bestimmte Verheißungen ignorieren. Ich möchte sie alle beanspruchen, bevor ich in den Himmel komme, damit ich vor meinem Herrn stehen kann, ohne irgendein Gebot verachtet zu haben oder eine Verheißung von seinen Verheißungen. Wie würdest du dich fühlen, wenn du vor dem Herrn stehst und entdeckst, dass du ganz viele seiner Gebote einfach nicht beachtet hast, vielleicht die kleinen Gebote? Du hast seine Verheißungen einfach vernachlässigt, nicht beansprucht und deswegen war dein Leben ziemlich elend auf der Erde. Ich würde mich furchtbar fühlen, wenn ich so vor dem Herrn stehen würde. Und das möchte ich nicht. Deswegen möchten wir genau lesen, eine solche Aussage wie diese: Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Wer wird euch zu Menschenfischern machen? Christus. Kein Mensch kann dich zu einem Menschenfischer machen. Du kannst zur Bibelschule gehen und Jahre dort verbringen. Das wird dich zu keinem Menschenfischer machen. Du wirst kein Menschenfischer durch das Bibelstudium. Nein. Du wirst kein Menschenfischer durch Missionare, die dich herausfordern, dass du dich vorne hinkniest und dein Leben zum Dienst auslieferst. Wenn du ein Menschenfischer sein möchtest, sagt der Herr, folge mir nach. Nicht einmal Bibelstudium, folge mir. Diese frühen Christen hatten keine Bibel. Wie konnten sie Menschenfischer werden? Indem sie Jesus nachgefolgt sind. Es ist wichtiger, ihr müsst mich hier richtig verstehen, ich glaube daran, die Schrift zu studieren. Wir haben damit angefangen, dass wir von jedem Wort leben, das vom Mund Gottes ausgeht. Aber wir sollten die Bibel auch nicht als einen Götzen anbeten. Wir sollten kein Bibelanbeter werden. Es geht darum, dass wir Jesus nachfolgen. Dazu ist die Bibel geschrieben, dass wir besser nachfolgen können. Die Bibel zeigt uns die Herrlichkeit Jesu Christi. Folge mir. Das ist die Art und Weise, ein Menschenfischer zu werden. Wer macht dich zu einem Menschenfischer? Nicht ein Missionar oder ein Institut oder irgendjemand. Jesus Christus selbst. Gott mag Menschen gebrauchen. Letzten Endes ist es Christus, der eine persönliche Beziehung mit dir haben möchte. Und er alleine kann dich zu einem Menschenfischer machen. Was bedeutet es, ein Menschenfischer zu sein? Wie die Fischer das machen, sie gehen in die Flüsse oder in die Seen und lassen ihre Netze herunter und dann fangen sie Fische und bringen sie ans Ufer. Sie bringen sie aus einer Umgebung in eine ganz andere Umgebung. Der Fisch fühlt sich nicht natürlicherweise wohl auf der Erde, sondern er fühlt sich wohl im Meer. Und ein Fischer nimmt diesen Fisch von dort und bringt ihn in ein ganz anderes Umfeld auf die Erde, als der Fisch gewöhnt ist. Das ist wichtig zu verstehen. Das ist nicht wie bei einem Löwen oder Elefanten, den man in einen Käfig sperrt, denn der Löwe ist es gewöhnt, im Dschungel zu sein und auf der Erde zu leben, nicht im Meer oder im Wasser. Aber wenn du einen Fisch fängst, wird der Fisch aus dem Wasser genommen und kommt in ein ganz anderes Umfeld. Land und Wasser sind einfach totale Gegensätze. Ein Menschenfischer zu sein, ein wahrer Menschenfischer zu sein, in der vollen Bedeutung, bedeutet, dass wir zu Menschen gehen, die in dem Wasser dieser Welt sind. Und wir heben sie aus diesem Wasser heraus und bringen sie in ein ganz anderes Umfeld, nämlich in das Reich des Himmels. Wenn du jemanden nicht herausgebracht hast aus dem Reich dieser Welt in das Reich des Himmels, da hast du den Fisch nicht rausgeholt. Du hast ihn irgendwie in deinem Netz vielleicht schwimmen lassen, aber er ist immer noch im Wasser. Du hast ihn nicht wirklich rausgeholt. Du warst kein echter Menschenfischer. Welcher Fischer fängt den Fisch und lässt ihn einfach im Netz zurück? Er ist immer noch im Wasser. Die Fische fühlen sich pudelwohl im Wasser. Aber wenn du sie rausbringst an den Strand und du siehst dann, wie Fische sich verhalten, wenn sie am Land sind, sie zappeln herum und sagen, hey, ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl. Wenn jemand von den Dingen der Erde in das Reich des Himmels gebracht wird, ist es eine völlig andere Umgebung, wie es für einen Fisch ist, wenn er aus dem Wasser ans Land gebracht wird. Wenn wir aus dem Reich der Welt in das Reich des Himmels gebracht werden, bis uns klar wird, dass das unsere natürliche Umgebung ist, der Heilige Geist sorgt dafür, dass wir uns wohlfühlen im Reich des Himmels. So habt nicht den Eindruck, dass ihr eure Aufgabe als Menschenfischer abgeschlossen habt, weil ihr 100 Leute dazu gebracht habt, zu sagen, Herr Jesus, komm in mein Herz. Leider ist das oft so passiert. Man hat nicht darüber nachgedacht, was es bedeutet, Menschenfischer zu sein. Und das liegt daran, dass andere Menschen und Lehrer dich zu Menschenfischern gemacht haben, nicht Christus. Wenn Christus dich zu einem Menschenfischer gemacht hätte, wäre es aufgrund desselben Prinzips gewesen, dass er ein paar Verse vorher, zwei Verse davor gepredigt hat, kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nah. Lehre diesen Fischen, bringe ihnen bei, sich umzudrehen und sich auszustrecken nach dem Himmelreich, in einer ganz anderen Umgebung zu leben, als sie vorher waren. Das tut ein Fischer. Er nimmt den Fisch, nimmt ihn aus dem Wasser ans Land. Und ich muss Menschen aus dem Reich der Welt in das Reich des Himmels bringen, aus dem Reich des Teufels in das Reich Gottes hinein. Und nur Jesus kann uns zu Menschenfischern machen, kein anderer Mensch. Und nicht nur der Evangelist ist ein Menschenfischer, nein, der Evangelist tut einen Teil dieser Arbeit, der Prophet, der Apostel, der Lehrer, der Hirte, der Pastor, müssen diese Arbeit vollenden, diese Menschen dazu zu bringen, dass sie sich wohlfühlen in diesem Reich des Himmels. Was für eine Aufgabe, was für eine große, gewaltige Aufgabe. Menschen herauszuholen aus dem Wasser und ans Land zu bringen, aus dem Reich des Teufels in das Reich des Himmels. Wie wir das tun, ist, indem wir Jesus nachfolgen. Wenn ich Jesus nachfolge, werde ich es so tun, wie er es getan hat. Nehmen wir ein Beispiel. Jesus hat 11 Menschen genommen. Nun, er hat ursprünglich 12 Menschen berufen, seine Apostel zu sein. Aber er hatte nur Erfolg mit 11 von ihnen, um sie hinzubringen zu den Werten des Reiches des Himmels. Einer von ihnen ist ausgestiegen, das lehrt uns, trotz unserer besten Bemühungen werden manche ausfallen oder gehen, wenn wir versuchen, Menschen ins Reich Gottes zu bringen. Das sollte uns nicht entmutigen, denn das passierte sogar in der eigenen Gemeinde von Jesus. Selbst wenn jemand Geld klaut in einer Gemeinde, sei nicht entmutigt, in der Gemeinde von Jesus ist das auch passiert. Einer hat Geld geklaut, Judas Iskariot. Wir sprechen nicht hier über hundertprozentigen, vollkommenen Erfolg mit all denen, bei all denen, mit denen wir arbeiten. Jesus hatte keinen vollkommenen Erfolg bei all denen, mit denen er arbeitete. Er sagte, wer Ohren hat zu hören, der höre. Hat er immer gesagt, er zwingt keine Menschen in sein Reich zu kommen. Er hat Judas Iskariot nicht gezwungen, er wird niemanden zwingen. So werde nicht ermutigt, wenn jemand sich verabschiedet. Das spielt keine Rolle. Paulus sagte einmal, alle in Asia haben ihn verlassen, in 1. Timotheus 1. Er sprach über seine Mitarbeiter in Philippia 2,19. Ich habe niemanden wie Timotheus, alle suchen das Ihre. Aber er war nicht entmutigt. Er wusste, dass der Weg zum Leben schmal ist und dass ihn wenige finden. Jesus wusste das, er hat das gelehrt in Matthäus 7. Und die Apostel wussten es und ich weiß es auch. Aber wir arbeiten mit jedem. Uns ist aber ständig bewusst, dass nur wenige es wirklich schaffen werden. Wenige werden den Weg zum Leben finden. Die meisten Menschen haben einfach kein Interesse. Sie wollen die Dinge des Himmels und die Dinge der Erde haben und sie enden wie Judas Iskariot oder wie die Menschen, die sich von Paulus abgewandt haben. Aber wenn wir treu sind in unserer Aufgabe, wird es immer einen Überrest geben, die wirklich Teil des Reiches des Himmels auf der Erde werden, die zu einer sehr kraftvollen Gemeinde und zu einem Zeugnis für Christus werden. Auf der Erde sind vielleicht nicht viele, es werden tatsächlich nicht viele sein, weil der Weg zum Leben schmal ist und sehr wenige diesen Weg finden. Der Herr ist derjenige, der uns zu Menschenfischern macht. Das ist sehr wichtig, das zu verstehen. Ich denke an das Bild von Jeremia 18, wo der Herr Jeremia sagte, er soll zum Töpfer gehen. Und dort sah er den Töpfer, der Lehm genommen hat, einfach nur Erde. Und daraus ein wunderbares Gefäß geschaffen hat. Erstaunlich, wie erfahrene Töpfer wunderbare Gefäße machen können, einfach nur aus absolutem Boden. Dreck. Wir sind wie solcher Dreck des Bodens. Und der Herr nimmt uns und er verwandelt uns durch die Kraft des Heiligen Geistes, macht aus uns Diener Gottes, ein Menschenfischer. Die meisten in der Welt fischen nach Geld. Sie schauen sich um nach Gelegenheiten, wie Fischer herumschauen und sie schauen auf das Wasser. Wo kann ich jetzt Fische fangen? Hier nicht, da nicht, da nicht. Ach, hier vielleicht. Da gibt es viele Fische. So leben die meisten Menschen auf der Welt, wo kann ich mehr Geld verdienen, wo kann ich mehr Geld verdienen? Hier vielleicht oder dort oder hier. Wenn jemand anfängt, Gottes Reich zuerst zu suchen, dann ändert sich seine ganze Einstellung. Er überlegt, wo kann ich mehr Menschen zu Mitglieder des Reiches Gottes machen, zu Menschen, die Christus ähnlicher sind. Wie kann ich Unbekehrte zu Christus führen? Wie kann ich diese Person, die sie bekehrt hat, noch kein Jünger ist, zu einem Jünger machen? Wo kann ich aus diesem Jünger, der einfach dort faul herumsitzt, zu jemandem machen, der allem gehorcht, das Jesus geboten hat, so damit er völlig in das Reich des Himmels hineingebracht wird und der wirklich Jesus konkret nachfolgt und dass ich mich selbst reproduzieren kann in einer weiteren Generation, wo er oder andere anfangen, Jesus nachzufolgen. Zunächst mal fange ich an, ihn nachzufolgen und dann Wenn ich nach diesen Menschen angele und sie verändere in Menschen, die Jesus nachfolgen, dann erreiche ich eine weitere Generation. Ich denke, das sollten wir bei unseren Kindern so machen. Jeder wahre Jünger Jesu sollte das Verlangen haben, dass jeder seiner Söhne und Töchter auch Nachfolger Jesu werden, sodass Jesus aus ihnen Menschenfischer machen kann. Ich kann aus ihnen keine Menschenfischer machen. Jesus kann das. Es gibt viele Prediger, die ihre eigenen Kinder irgendwie befördern, ihnen nachzufolgen. Ich spreche nicht über diesen Blödsinn. Nur Jesus kann irgendjemanden zu einem Menschenfischer machen. Nur Jesus kann mich zu einem Menschenfischer machen. Ich kann das niemals schaffen, meine Kinder zu Menschenfischern zu machen. Aber Jesus muss sie dazu machen. Ich kann sie ermutigen, Jesus nachzufolgen. Und Jesus muss aus ihnen Menschenfischer machen. Jesus muss sie zu seinen Dienern machen. Das kann ich nicht, egal wie sehr ich mich bemühe. Es ist sehr wichtig, das zu erkennen, wo da der Unterschied ist. Aber wir müssen uns danach ausstrecken, danach streben, unsere Kinder zu trainieren und die jüngere Generation, der wir dienen, Jesus nachzufolgen und zu sagen, Herr, mach auch aus ihnen Menschenfischer. Mach sie zu Menschen, die andere herausholen aus der Welt und die sich hineinbringen in dein ewiges Königreich. So, in diesem Prozess gibt es etwas, das wir lernen müssen. Und das können wir aus den Beispielen von Jesus lernen, die wir in den Evangelien gesehen haben, wie Jesus selbst lehrte durch sein Verhalten, wie diese Fischer fischen konnten. Er hat sie einmal gelehrt am Anfang seines Dienstes und einmal am Ende seines Dienstes. Es ist sehr interessant, das zu sehen. Wir lesen von Jesus, der zweimal den Tempel gereinigt hat. Einmal am Anfang seines Dienstes in Johannes Kapitel 2 und einmal am Ende seines Dienstes auch noch einmal. Auf dieselbe Art und Weise sehen wir, dass er seine Jünger diese Wahrheit beibringt, einmal am Anfang seines Dienstes in Lukas Kapitel 5 und dann am Ende seines Dienstes in Johannes Kapitel 21. Schauen wir diese beiden Beispiele an, in Lukas 5, wie er ihnen beigebracht hat, irdische Fische zu fangen, als ein Prinzip, das wir anwenden können darauf, wie er uns zu Menschenfischern macht. In Lukas Kapitel 5 lesen wir, dass Jesus am Ufer stand, am See Genezareth, in Lukas 5, Vers 1. Und er stieg ein in eins der Boote in Vers 3. Das war das Boot von Simon. Und er bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Diesmal war er im Boot. Und dann setzte er sich im Boot und fing an zu reden. Und als er aufgehört hatte zu lehren, die Mengen zu lehren, hatte Simon gesagt, hey, lass uns ein paar Fische holen. Ich habe dein Boot geliehen. Ich möchte dich gerne dafür bezahlen. Das ist doch total anständig von Jesus, nicht wahr? Er sagt, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Das ist ein Prinzip, das wir verstehen müssen. Im Dienst am Herrn, wenn du schwer arbeitest dein ganzes Leben lang, ohne die Kraft des Heiligen Geistes, dann wirst du eines Tages, wenn du vor dem Herrn stehst, herausfinden, dass du nichts gefangen hast. Selbst wenn du selbst im Boot bist und gerettet bist, möchtest du ein solches Leben haben? Ich ganz bestimmt nicht. Deswegen möchte ich lernen, zu hören auf Jesus und zu hören auf das Wort Gottes, die Stimme Gottes, den Heiligen Geist. So Jesus sagt ihm, werft euer Netz aus, fahrt hinaus in die Tiefe. Und Simon war bereit zu reagieren. Er sagte, obwohl wir nichts gefangen haben, aber auf dein Wort in Vers 5 will ich das Netz auswerfen. Das ist das erste Prinzip. Herr, ich werde nicht nach meinem menschlichen Verstand gehen. Ich werde nach dem gehen, was du mir sagst. Selbst wenn mein Menschenverstand sagt, das ist absolut sinnlos. Weil wir haben die ganze Nacht probiert. Wir sind überall gewesen auf diesem See. Und wir haben keinen Fisch gefangen. Stell dir mal vor, wie viele Stunden in der Nacht sie da geackert haben. 7-8 Stunden haben sie nichts gefangen. Sie waren absolut sicher, da gibt es überhaupt nichts zu fangen. Die Fische sind vielleicht ganz tief unten und sie kommen nicht hoch, wo die Netze sind. Aber auf dein Wort hin werde ich es tun. Herr, wenn du mir sagst, ich soll es tun, dann tue ich es. Also taten sie das und als sie dann gehorsam waren, haben sie eine solch große Menge von Fischen gefangen, dass ihr Netz begann zu reißen. Und da mussten sie den Gefährten winken, Vers 7, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten, und sie kamen und füllten beide Schiffe. Das ist ein Bild von Gemeinden, die kooperieren miteinander und die eifrig sind, Menschen in das Reich Gottes zu bringen, ganz und gar hinein und sagen, hey, ich schaff's nicht alleine, kommt und lass uns gemeinsam die Schiffe füllen. Und selbst das zweite Schiff drohte zu sinken oder begann zu sinken. Und als Simon Petrus das sah, wusste er, dass es ein Wunder ist. Er wusste, das war nicht etwas, was zufällig geschah, es war ein absolutes Wunder. Er fiel nieder zu den Füßen Jesu und sagte, o Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Weiche von mir, du bist zu heilig für mich. Denn Schrecken überfiel ihn. Vers 9. Wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Und dann waren noch Jakobus und Johannes da, die seine Partner waren, und sagt, fürchtet euch nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Er hat dasselbe Prinzip angewandt auf das Fangen von Menschen. Erkenne, dass du es nicht alleine schaffen kannst. Deine ganzen Anstrengungen werden absolut nichts bringen. Das ist das Erste, was dir klar sein muss, dass du dann deinen Kopf neigst vor Gott und sagst, Herr, ich will nicht meinen Willen in meinem Leben tun, ich will nicht Gott dienen nach meinen Plänen, ich will nicht zu diesem oder jenem Teil des Sees gehen, nach meiner Wahl. Sag du mir, wo ich hingehen soll, und ich werde gehen. Strebst du so danach, dem Herrn zu dienen, dann wirst du den Willen Gottes tun. Es ist eine der großen Segnungen, die ich entdeckt habe, insbesondere während der letzten 36 Jahre, wo ich mich danach ausgestreckt habe, zu fragen, Herr, wo willst du, dass ich hingehe? Ich kenne nicht überall hin, wo Menschen mich einladen, weil das ist vielleicht nicht der Ort, wo Gott mich haben möchte. Menschen denken vielleicht, nun, ich bin ein begabter Bruder, wenn ich irgendwo spreche. Bruder Zack, wenn er irgendwo spricht, dann wird es ein Segen sein. Das stimmt nicht. Ich kann nicht ein Segen sein, außer wo Gott mich hinschickt. Ich kann keine Fische fangen, wenn Gott mir nicht sagt, dass ich da hingehen soll. Das ist das Erste, was uns klar sein muss, was wir verstehen müssen. Das Zweite ist, wenn der Herr dir sagt zu gehen, dann egal, was deine Gefühle und deine Gedanken sagen, geh. Und du wirst herausfinden, wie ich das ganz oft erlebt habe, dass Gott eine Absicht hat, uns dorthin zu schicken. Das andere Beispiel finden wir in Johannes Kapitel 21, am Ende des Dienstes von Jesus. Das letzte Wunder, was er tat, das einzige nach der Auferstehung, das einzige, was in Johannes 21 berichtet wird. Wir lesen, dass er diesmal nicht im Boot war. Die Jünger waren im Boot, sie hatten die ganze Nacht geackert, Johannes 21, 3, und haben wiederum nichts gefangen. Eine Wiederholung der Lektion, die sie gelernt hatten vor 3 Jahren. Am Anfang des Dienstes von Jesus, dann stand Jesus am Ufer und fragte, Kinder, habt ihr keine Fische gefangen? Sie sagten, nein, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus. Und sie waren nicht in der Lage, es einzuziehen, wegen der Menge der Fische. Johannes 21, 6. Die Lektion ist wieder die gleiche. Wir ackern die ganze Nacht, ohne den Herrn und seinen Willen zu suchen, weil wir unseren eigenen Willen tun. In Johannes 21 heißt es, Petrus sagte, ich werde fischen gehen. Und die anderen sagten, wir werden mit dir gehen, Johannes 21, 3. Und sie zogen los, taten ihren eigenen Willen und haben nichts gefangen. Und ein bisschen später, nicht ein paar Jahre oder Stunden später, waren sie am Ende ihrer Kraft. Oft musste der Herr warten, bis wir total am Ende sind, aus unserer eigenen Kraft Dinge zu tun. Und er fragt, habt ihr irgendwas gefangen mit eurer Arbeit und eurem Eigenwillen? Guckt euch mal die Qualität eurer Bekehrten an. Sie sind besiegt, sie kämpfen miteinander, streiten sich, sie lieben das Geld, sie machen nichts von den Dingen, die ich ihnen geboten habe. Ist das die Art von Fisch, die ihr mir präsentieren wollt? Der Apostel Paulus sagte, er möchte Gott ein Opfer darbieten, das angenehm ist vor Gott. Die Gläubigen, die du in deiner Gemeinde hast, sind sie vor Gott angenehm und Menschen, die miteinander streiten. Wie geht es den Ehepaaren? Wie geht es den Kindern, die aufgezogen werden in der Gemeinde? Das sind die Fragen. Sind sie angenehm vor Gott? Paulus sagt in Römer 15, ich möchte, dass sie angenehm sind vor Gott. Die Art von Fisch, die wir Gott anbieten, wenn wir wichtige Menschen einladen zu uns, irgendwelche hohen Persönlichkeiten, bieten wir ihnen das Beste dar. Das ist sehr wichtig auch, dass wir Gott die Gläubigen auf diese Art zu präsentieren. 2. Korinther Kapitel 11 sagte Paulus, ich möchte euch darstellen als eine reine Jungfrau vor Christus. Das finden wir im 2. Korinther 11. Er sagt in Vers 2, ich möchte euch eines Tages darbieten, darbringen als eine reine Jungfrau vor eurem Ehemann. Deswegen arbeite ich mit euch. Im Kolosserbrief sagte er, in Kolosser Kapitel 1, sagt, ich möchte jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Und zu diesem Zweck, Kolosser 1, 29, arbeite ich. So was bedeutet es, Fische zu fangen und den bestmöglichen Fisch unserem Herrn darzubieten? Wir arbeiten mit anderen zusammen, nicht alleine. Wir arbeiten mit anderen Gliedern des Leibes Christi zusammen. Wir sind Mitarbeiter, sie tun ihren Teil, wir unseren Teil, dass wir schließlich Menschen heraustransportieren können aus dem Reich der Welt in das Reich des Himmels und sie Gott darbietigen können als ein Opfer, das angenehm ist vor ihm, wie Paulus sagt in Römer 15. Und dass diese Gläubigen eine rein Jungfer sind, die Braut Christi. Lass uns dafür arbeiten. Wir tun das, indem wir Jesus Christus nachfolgen und ihm erlauben, uns zu so etwas zu machen, wie ein Töpfer aus Ton ein wunderbares Gefäß macht. Lass uns beten. Vater im Himmel, während wir uns vor dir noch einmal beugen, bitten wir dich, auch uns zu wahren Menschenfischern zu machen, die deine Absicht auf dieser Erde erfüllen. Das bitten wir in Demut in Jesu Namen. Amen.